sage nochmals den Titel, Gemeinschaft der Gläubigen, besondere Aspekte, Lüge, Krankenheilung, Gefängnis. Wir wollen heute miteinander die Serie über die Apostelgeschichte fortsetzen. Es geht heute um drei besondere Aspekte, die in den Anfängen der Gemeinde Jesu aufkommen. Lüge, Krankenheilung und Gefängnis. Diese fordern heraus. Wie können wir das für heute einordnen und welche Prinzipien können wir auch daraus lernen? Erster Aspekt, Lüge. Hierzu lese ich zuerst die ersten Verse, das ist Kapitel 4, Vers 32 bis 35. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Im Kapitel 2, Vers 44 und 45 steht, dass alle Gläubiggewordenen beisammen waren und alles gemeinsam hatten. Einmütigkeit und Fürsorge für Geschwister sind die Voraussetzung dafür. In Vers 32 von Kapitel 4 wird es so ausgedrückt, sie waren ein Herz und eine Seele. Aufgrund der Anzahl der Gläubigen steht hier nicht mehr, sie waren alle beisammen. Sie hatten aber noch alles gemeinsam. Keiner hatte Mangel. So konnten die Apostel ihre Zeit ganz für die Verbreitung des Evangeliums nutzen. Auch für die heutige Gemeinde gilt Einmütigkeit und Fürsorge füreinander. Wir lesen nun die nächsten Verse 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Josef handelt genau, wie wir in den vorigen Versen gelesen haben. Freiwillig verkauft er seinen Acker und stellt den ganzen Kaufpreis den Gläubigen zur Verfügung. Von diesem Josef, genannt Barnabas, können wir in Kapitel 9, 27, 11, 22, 13, 1 und 1. Korinther 9, 5 und Galater 2, 9 mehr erfahren. Er war in seiner Haltung für Gott brauchbar. Er war aufrichtig und dienstbar. Darum wird er auch noch weiter erwähnt in der Bibel. Wir kommen nun aber zu den Versen, die den Aspekt der Lüge beinhalten. Und zwar die Verse 1 bis 11 vom Kapitel 5. Da steht, ein Mann aber mit Namen Ananias, mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus, begruben ihn. Es geschah aber nach Verlaufen etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu den Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Kapitel 4, Vers 36 beginnt gleich wie Kapitel 5, Vers 1. Im ersten steht Josef aber, im zweiten ein Mann aber. Beide Begebenheiten haben die gleiche Voraussetzung. Ein Grundstück wird verkauft. Doch wie unterschiedlich ist die Auswirkung auf das Leben der Beteiligten? Was ist passiert? In der zweiten Begebenheit wird ein Teil des Geldes zurückbehalten. Ist dies als solches falsch? Aus den Worten von Petrus können wir schließen, dass Ananias gesagt haben muss, dass er den ganzen Verkaufserlös abliefert. Zudem sagt Vers 9, dass das Ehepaar sich abgesprochen hat. Wir können uns das gut vorstellen, wie es gegangen sein könnte. Ananias wird zu Sapphira gesagt haben: Bisher haben alle alles abgegeben, aber dann haben wir ja nichts mehr für uns. Wenn wir es nicht so machen, also nicht alles abgeben, dann erscheinen wir vielleicht in einem schlechten Licht gegenüber den anderen. Die Geschwister könnten das vielleicht nicht verstehen, dass wir jetzt nicht alles abgeben. Sagen wir doch einfach, dass dies der ganze Kaufpreis ist. Das fällt doch niemanden auf. Niemand weiß, dass wir etwas zurückbehalten haben. Es wusste ja nur der Verkäufer und der Käufer, wie der Kaufpreis war. Da war er nicht offiziell irgendwo eingetragen. Man konnte das nicht nachlesen. Also haben sie gedacht, das weiß niemand. Ist es wirklich niemand? Doch Gott hat es gesehen. Durch den Heiligen Geist hat er es Petrus kundgetan. Im Psalm 101,7 lesen wir: Im Innern meines Hauses soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Und Epheser 4,25 sagt: Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Lüge hat keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Lüge hat keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Vers 3 sagt: Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Wir sehen wieder, der Lügenschmied Satan hat zugeschlagen. Wie bei Adam und Eva werden die Herzen von Ananias und Sapphira durch Satan beeinflusst. Einzug der Lüge zu Beginn der Menschheit und Einzug der Lüge zu Beginn der Gemeinde. Die Lüge bei Adam und Eva führte zum Ungehorsam der beiden mit der fatalen Folge der Trennung von Gott und der Sterblichkeit des Menschen. Kann die Lüge wieder ihre Wirkung entfalten? Nein, Gott schiebt einen Riegel. Die Lügen werden entlarvt. 1. Petrus 4,17, da haben wir gehört schon, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Das Gericht fängt beim Haus Gottes an, das heißt bei den Gläubigen. Und das sehen wir hier gerade auch beispielhaft. Es wird nämlich Realität. Sowohl Ananias wie auch Sapphira fallen tot um und sie werden begraben. Es ist Gericht. Die Folge davon ist, große Furcht kommt über die Gemeinde und gemäß Vers 13 wagten sich verschiedene Menschen nicht, sich der Gemeinde anzuschließen. Auch wir sollten Gottes Gerichte ernst nehmen und Gott Ehrfurcht entgegenbringen, indem wir auf die Gebote Gottes achten und damit Gott mit unserem Leben ehren. Wir können, wenn wir die Begebenheit betrachten, versucht sein zu fragen, warum denn dieses strenge Urteil? Reden wir immer die Wahrheit? Lügen wir denn nicht alle hin und wieder? Es ist doch nicht so schlimm hier. Es geht ja nicht um das Heil, es geht ja nicht um die Anerkennung Jesu Christi als den Heiland. Es geht nur um Materielles. Materielle Güter, das ist doch etwas Irdisches. Warum dieses strenge Urteil? Nein, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, Lüge steht der Wahrheit entgegen. Und Jesus Christus ist die Wahrheit. Und damit wird Lüge zentral. Lüge zerstört Gemeinschaft. Deshalb greift Gott hier ein. Er möchte seine junge, keimende Gemeinde schützen. Wir möchten noch nicht, dass die Lüge sich gerade hier schon entfalten kann. Zwei zusätzliche Anmerkungen zu diesem Text. Vers 4 zeigt, es hätte einen anderen Weg ohne Lüge gegeben. Wiewohl die Christen in Kapitel 4, 32 bis 35 alles gemeinsam gehabt haben, so ist dies so gewesen, weil sie freiwillig alles zugunsten der Gemeinschaft abgegeben haben. Sie haben freiwillig alles zugunsten der Gemeinschaft abgegeben. Petrus macht dies deutlich, macht deutlich auch, dass Privatbesitz, also das Zurückbehalten des Teils des Erlöses, an sich nichts Verwerfliches ist. Es wäre Ananias und Sapphira erlaubt gewesen, einen Teil oder sogar das ganze Geld zu behalten. Aber sie haben gesagt, hier ist das ganze Geld. Und das ist Lüge. Und darum hat es auch geheißen, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Lüge. Und sie hätten das gar nicht tun müssen. Aber sie haben sich menschliche andere Überlegungen gemacht, statt den guten Weg zu wählen und auch zu sagen, wir stehen dazu, wir wollen einen Teil behalten, den Rest geben wir. Zweitens sehen wir, dass Sapphira gleichschuldig ist wie Ananias, der die Lüge eingefädelt hat. Als Mittäter können wir die Schuld nicht auf den anderen abschieben. Es gibt keine mildernden Umstände deswegen. Das sehen wir hier ganz eindeutig, klar. Beide haben das gleiche Schicksal erfahren. Beide sind augenblicklich tot umgefallen und starben. Angesichts der sofortigen heftigen Strafe, die die Lügen nach sich gezogen haben, ist es gut nachvollziehbar, dass Furcht auf die Gemeinde gefallen ist. Prüfen wir uns, wie wir es mit der Wahrheit untereinander halten. Ich bin mir sicher, wenn seither immer alle, die eine Unwahrheit oder Lüge verbreitet haben, sofort gestorben wären, wie viel weniger Gläubige gäbe es heute? Wie viel weniger Gemeinden Gottes gäbe es heute, wenn Gott sofort immer eingegriffen hätte? Muss ich mich auch immer überprüfen, wie halte ich es mit der Wahrheit? Bin ich da und dort ungenau oder halte mich an der Wahrheit? Wenn nun aber Gottes Gnade auch in diesem Bereich sich immer wieder an den Gläubigen erzeigt, dass er die Lüge nicht sofort mit dem Tod richtet, so heißt das nicht, dass wir es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen müssen. Das Handeln unseres Gottes ist aber souverän. Er weiß, wann Züchtigung dran ist und wo seine Langmütigkeit noch währen soll. Deshalb sollen wir in Ehrfurcht vor Gott miteinander umgehen, gerade auch in Bezug auf unser Reden untereinander. Wir kommen nun zum zweiten Aspekt, die Krankenheilung. Da lesen wir Verse 12 bis 16. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos, von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Trotzdem wurden mehr und mehr solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme und auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Wir sehen also da Krankenheilung, und wenn wir diese Verse lesen, 12 bis 16, dann müssen wir uns die Verse 12b, den zweiten Teil von 12 bis und mit 14, als Einschub vorstellen. Und der Zusammenhang ist 12a, 15 und 16. Ich lese das vielleicht nochmals. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Also geht der Text im Zusammenhang. Das so das ist eine Auswirkung von den vielen Zeichen und Wundern, die geschehen sind. Und die Verse 12b, 13 und 14 bilden einen Einschub und gehören zusammen. Vers 15 ist die Folgewirkung von Vers 15 ist die Folgewirkung von Vers 12. Anfang. Der Vers 14 und 13, die gehören zusammen. Da steht nämlich, dass keiner wagte, sich ihnen anzuschließen, teils sicherlich wegen des Eingreifens Gottes bei Ananias und Sapphira. Vers 14 macht aber klar, dass sich trotzdem Einzelne der Gemeinde angeschlossen haben, nämlich diejenigen, die gläubig geworden sind. Oder? Wenn wir den ersten Teil lesen, es wagte sich aber keiner anzuschließen, dann könnten wir meinen, da kommt niemand mehr zum Glauben, da schließt sich niemand mehr der Gemeinde an. Aber der zweite Vers 14, da heißt es, trotzdem aber wurden mehr und mehr, also diese beiden Verse gehören zusammen. Und was auch ist, der 12, zweiter Teil, einmütig in der Säulenhalle Salomos waren sie beisammen. In diesen Säulenhallen haben die Apostel gelehrt, gepredigt. Jetzt wenden wir uns den Versen 12a, 15 und 16 zu der Krankenheilung. Die Apostel haben viele Zeichen und Wunder getan. Die Wirkung blieb nicht aus. Immer mehr Kranke und solche mit unreinen Geistern werden auf die Straßen hinausgetragen, damit sie geheilt würden. Und sie werden geheilt. Im Namen Jesu Christi ist der Gelähmte in Kapitel 2 geheilt worden und im Namen Jesu Christi werden auch diese geheilt. Obwohl das hier nicht speziell steht. Die Kraft des Heiligen Geistes, der die Apostel erfüllte, wirkte teils bereits schon beim alleinigen Vorbeigehen an den Kranken. Alle werden geheilt. Es stellen sich nun einige Fragen. Haben die Apostel dazu eingeladen, die Kranken zu bringen, damit sie geheilt werden, wie es gewisse Gemeinschaften heute zu tun pflegen? Lautet Matthäus 28,19: Geht nun hin und heilt alle Nationen, damit sie Jünger werden? Nein, die Apostel haben von Jesus Christus folgenden Auftrag bekommen: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also Lehre, Wort Gottes weitergeben, war der Auftrag. Und das ist zu Jüngern machen und nicht das Heilen. Zeichen und Wunder und damit auch die Krankenheilung haben selten zur Umkehr und anschließender Hinwendung der Menschen zu Gott geführt. Ich sage selten, es gibt Fälle. Johannes 12, 37, da lesen wir zum Beispiel, wiewohl Jesus so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Gerne werden die Heilungen der Kranken entgegengenommen. Das wünschen sich alle, auch wir als Christen sind gerne gesund und wenn wir es nicht sind, so möchten wir es sein. Die nicht an Christus gläubigen Leute bringen in unserem Text von überall her ihre kranken Angehörigen und Mitmenschen. Wie steht es aber mit dem Wunsch der Heilung des inneren Menschen? Vers 14 berichtet, dass Leute zum Glauben gekommen sind. Dieser Vers steht aber im Zusammenhang mit der Säulenhalle Salomos und dort wird das Evangelium Gottes verkündigt. Gemäß Kapitel 4, 29 besteht die Hauptaufgabe der Apostel darin, das Evangelium den nicht an Jesus Christus Gläubigen zu verkündigen. Und das haben die Apostel getan. Dadurch sind einige zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Unter diesen haben sich sicherlich auch zuvor körperlich geheilte Menschen befunden. Was hat es dann mit den Krankenheilungen auf sich? Dazu gehen wir zu einer Bibelstelle in Matthäus 4, 23, wo wir von Jesus Christus lesen: Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. In Matthäus 8, 16 wird in Bezug auf Krankenheilung auf die Erfüllung einer Prophetie von Jesaja hingewiesen. Gewisse Wunder, die Jesus getan hat, kann nur Gott tun. Siehe zum Beispiel Johannes 9, 32. Wir sehen, dass Jesus Christus das Evangelium verkündigt hat, begleitet von Krankenheilung. Seine Autorität, seine Gottessohnschaft und die Glaubhaftigkeit seiner Verkündigung sind damit belegt worden, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollten. Auftrag der Apostel ist die Verkündigung des Evangeliums, hier ausgeführt in der Säulenhalle. Und deshalb müssen diese Krankenheilungen ebenfalls als Begleitung zur Verkündigung des Evangeliums an nicht an Christus Gläubige verstanden werden. Die Krankenheilung gibt den Aposteln Autorität und untermauert die Glaubwürdigkeit und Echtheit des Evangeliums Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Wunderwirken des Heiligen Geistes ist, wie in unserem Text beschrieben, beschränkte sich auf die Apostel, worunter auch Apostelgeschichten 19,10 fällt, wovon Paulus in Zusammenhang mit Wunderwirkungen berichtet ist, der ja auch zu den Aposteln gezählt wird. Seine Verkündigung ist auch an Nicht-Christusgläubige erfolgt. Also wir sehen, diese Art des Wunderwirkens, wie wir da gelesen haben, da lesen wir nur von den Aposteln. Eine gleiche Art hat natürlich Jesus Christus in seinem Leben gemacht, aber von anderen wird diese Art nicht überliefert im Wort. Ab dem Moment, als die Bibel mit Altem und Neuen Testament fertiggestellt worden ist, brauchte es meines Erachtens diese Art von Zeichen und Wundern und Krankenheilung nicht mehr. Das Wort steht und die Gemeinde Jesu ist etabliert. Ein letztes Wort dazu. Diese Art des Wunderwirkens durch den Heiligen Geist ist meines Erachtens abgeschlossen. Wenn aber diese Art des Wunderwirkens noch immer stattfinden würde, so müsste es immer als Begleiterscheinung zur Verkündigung des Evangeliums an Ungläubige erfolgen. Petrus hat nicht zu Heilungsveranstaltungen eingeladen, sondern zum Hören des Evangeliums. Die Kranken wurden nebenbei geheilt. Die Verkündigung des Evangeliums ist das Anliegen von Petrus und nicht die Krankenheilung. Das heißt aber nicht, dass es heute keine Krankenheilung mehr gibt. Es geht um diese Art der Massenkrankenheilung. Denn auch heute noch wirkt Gott. Er hat heute noch dieselbe Kraft wie damals und handelt souverän. Wann, wo und wie und aus welchem Grund sind Geheimnisse, die wir als Menschen nicht fassen können. Wir haben in unseren Reihen auch schon wundersame Heilungen erlebt, miterleben dürfen. Wir haben aber auch Geschwister, die noch andauernd, anhaltend leiden. Wir können das Geheimnis Gottes nicht ergründen, warum und wieso das dort so ist und das dort so ist. Und da kann ich nur mit Paulus einstimmen, seine Gnade soll uns genügen. Wir kommen zum dritten Aspekt, Gefängnis. Der Hohepriester, also Vers 14 bis 42, der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht hin und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten ins Gefängnis, dass sie vorgeführt würden. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis. Und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber aufgemacht hatten, fanden wir niemand drin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies auch doch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzeslehrer, angesehen bei dem Volk, und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhang. Der ist getötet worden und alle, die mit ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und machte das Volk abfällig sich nach, Auch der kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus den Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es auch von Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat hinweg, voll Freude und gewürdigt worden war, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Der dritte Aspekt ist das Gefängnis. Wir lesen im Vers 17, und wurden von Eifersucht erfüllt. Grundlage des Handelns der Hohepriester und Sadduzäer war Eifersucht. Ist es nicht auch so, dass wir auch heute viel Gegenwind erfahren, wenn wir das Evangelium weitergeben? Eifersucht spielt da wahrscheinlich im Hintergrund auch eine Rolle. Jesu Botschaft macht seine Jünger, das heißt auch uns, sicher, gibt uns eine Sicherheit, dass Menschen, die andere Weltansichten vertreten, eifersüchtig werden können, da sie eine solche Sicherheit, die wir im Herrn haben, nicht haben. Denen fehlt diese Sicherheit und das kann zu Eifersucht führen. Das würden sie ja auch gerne haben. Und darum kann es nicht sein, dass diese so sicher sind, diese Gläubigen da. In unserem Text sind es die geistlichen Führer der Juden, die aus Eifersucht die Aposteln ins Gefängnis werfen. Diese Führer sind vor allem auch neidisch, dass durch das Evangelium das Herz der Menschen angesprochen wird und daraufhin viele den Weg mit Jesus gehen wollen. Es geht um Macht, Ehre und gar nicht um die Botschaft, die die Apostel da verkündigen. Auch wir als Gläubige in Gemeinschaften müssen aufpassen, dass uns die Botschaft im Zentrum steht und nicht Gemeinde in Bezug auf, wir wollen möglichst viele Leute haben. Natürlich ist es schön, wenn wir möglichst viele Geschwister haben, wenn wir möglichst viele Geschwister zusammenkommen. Aber es ist nicht der Machtgedanke, der da spielen soll, sondern der Gedanke an die Botschaft des Evangeliums. Der Auftrag der Apostel in Apostelgeschichte 1,8 ist noch nicht zu Ende. Da haben sie den Auftrag erhalten. Daher öffnet ein Engel die Tür des Gefängnisses. Da müssen wir vorstellen, da ist das Gefängnis geschlossen. Wir haben ja gehört, zwei Wächter davor und abgeschlossen. Und ein Engel öffnet die Tür, die merken das gar nicht. Und die kommen raus. Und verkündigen das Evangelium. Sie reden zum Volk das Evangelium. Das Evangelium soll weiterlaufen. Darum werden sie befreit aus diesem Gefängnis. Es gibt Aufträge an die Menschen, hier an die Apostel, und schaut, dass diese auch wahrnehmen, diesen Auftrag auch wahrnehmen können. Wie wunderbar. Die Beauftragten müssen sich natürlich auch zur Verfügung stellen. Sie mussten dann rausgehen, sie mussten nicht denken, oh, wenn wir da rausgehen, vielleicht schnappen die uns und dann strecken die uns nieder, sondern sie mussten dem Engel Gottes vertrauen, dass sie rausgehen können und in den Tempel und das Wort weitergeben können. Die Beauftragten müssen sich weiter zur Verfügung stellen. Wie gehen die hohen Priester mit der Tatsache um, dass die Apostel nicht mehr im Gefängnis sitzen? Wir müssen uns vorstellen, da kommen, die gehen die Boten, also die hohen Priester haben wir ja gelesen, die haben da den ganzen Hohen Rat versammelt, da waren viele Leute zusammen, die wollten da beratschlagen, die wollten da über die Apostel befinden. Sie senden die Diener zum Gefängnis, Gefängnis leer. Das Gefängnis war leer und zwar vorne bewacht, Türe verschlossen. Es heißt da, dass sie in Verlegenheit waren. Das heißt, sie hielten einen Moment inne, waren verlegen, dachten sich, was sollen wir jetzt tun? Kein Gedanke daran, dass Gott, dass ihr Gott da eingegriffen hat, der Gott der Apostel. Kein Gedanke daran. Zum Glück für sie Entwarnung. Sie sind nicht weg, sie sind ja im Tempel. Da können wir sie schnappen. Sie senden dann auch los, die werden dann geholt und kamen vor den Hohen Rat. Für die Hohen Priester und Sadduzäer war wieder alles in Ordnung. Sie konnten das abhaken, sie mussten nicht mehr überlegen, wieso kamen die überhaupt raus oder nicht. Jetzt standen sie ja vor ihnen. Die Anklage wurde vorgebracht. Verkündigung der Lehre Jesu Christi. Verkündigung des Evangeliums. Gleichzeitig bezichtigten sie die Apostel, dass sie das Blut Christi auf sie bringen wollen, heißt da. Ihr wollt sein Blut auf uns bringen. Wie war es dazu mal? Matthäus 27, 24. Das ungläubige Volk rief, zusammen mit den Führern, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Jetzt würde es konkret werden. Jetzt will man das natürlich nicht mehr. Und was für ein Mittel kann man anwenden, wenn man das nicht mehr will? Kein Evangelium, kein Blut. Das war ihr Motto. Wenn die aufhören mit dem Evangelium verkünden, dann hört das auf, dann können sie das Blut gar nicht über uns bringen. Denn das haben sie damit in Zusammenhang gebracht. Und deshalb mussten die Apostel schweigen. Die Stellungnahme der Apostel vor dem Hohen Rat ist eine Anklage gegen den Hohen Rat. Aber nur deshalb, weil sie sich dem Evangelium nicht öffnen wollen. Resultat: Wie bringen wir sie um? Gott greift ein. Wieso greift er ein jetzt hier? Weil der Auftrag der Apostel, den jeder Einzelne erhalten hat, noch nicht fertig war. Für sie war er jetzt im Moment noch nicht erledigt. Und Gott greift ein durch Gamaliel. Dieser gibt einen Rat, den man immer wieder auch hört. Lasst die Zeit spielen und dann wächst alles drüber und die gehen dann wieder weg. Oder? Wir haben das schon mehrmals erlebt, da waren Gruppierungen, die sind gekommen, sind gewesen und die sind wieder weggegangen, die sind wieder verschwunden. Machen wir doch das gleich hier, machen wir unsere Finger nur nicht schmutzig. Das war der Ratschlag von Gamaliel. Und alle, die da im Rat waren, dachten, ja, gut, das ist eine gute Idee, stimmt, der ist gekommen, der hat so viele Anhänger, alles ist wieder verschwunden und die haben momentan vielleicht ein bisschen mehr, aber die werden auch wieder verschwinden. Da müssen wir wirklich unsere Hände nicht schmutzig machen. Aber trotzdem ist es so, dass sie sie nicht einfach gehen lassen, sondern noch am Schluss noch ein paar Schläge verpassen. Die Apostel aber, heißt im Vers 29, gehorchen Gott mehr als den Menschen. Obwohl sie leiden müssen, obwohl sie auch gerade jetzt wieder geschlagen wurden, verkündigen sie weiter die gute Botschaft von Jesus Christus. Also wir sollen uns auch nicht entmutigen lassen, wenn wir vielleicht da und dort Einschränkungen erleben, vielleicht ein Lächeln erfahren. Gott ist stärker, seine Botschaft trägt uns durch. Gefängnis, sehen wir hier, kann das Evangelium nicht stoppen. Es gibt noch weitere Beispiele im Neuen Testament, wo Menschen um des Glaubens willen eingesperrt worden sind. Einige Male ging es wie hier, dass sie freigekommen sind, zum Beispiel Apostelgeschichte 16, 20 bis 27. Andere Male hat das Gefängnis auch den Tod bedeutet und große Leiden. Zum Beispiel Apostelgeschichte 22, 4, Apostelgeschichte 22, 19. In Hebräerbrief lesen wir auch etwas, Hebräer 11, 36, 37. Da sehen wir, dass es nicht so gut ausgegangen ist wie hier. Also wir können nicht erwarten, Gott greift immer ein und das Gefängnis wird geöffnet und die Gläubigen kommen heraus. Hier kommen sie heraus, weil der Plan Gottes mit diesen Aposteln noch nicht zu Ende war. Darum sind sie rausgekommen. Gemäß Offenbarung 2,10 gibt es noch das Gefängnis als Mittel zur Erprobung des Gläubigen. Das erwähne ich einfach am Rande. Also Gott erprobt auch gewisse Gläubige, indem dass er sie ins Gefängnis stecken lässt, um zu schauen, wie das mit dem Glauben aussieht und dass Menschen den Glauben dieser Gläubigen auch dann sehen, wie die da sich verhalten. Gott führt individuell jeden Gläubigen so, wie er es möchte. Gefängnis Freiheit, Gefängnis Tod, kein Gefängnis. Und auch hier lassen wir uns an seiner Gnade genügen. Nun noch zusammenfassend, was haben diese drei Aspekte, Lüge, Krankenheilung und Gefängnis, gemeinsam? Ich habe da zwei Punkte rausgeschält. Erster Punkt, Glaubwürdigkeit und Förderung des Evangeliums. Das Christentum stand ganz im Anfang und musste zuerst richtig Fuß fassen. Die Glaubwürdigkeit des Evangeliums musste gestärkt werden. Lüge steht der Glaubwürdigkeit entgegen und musste im Keim erstickt werden. Die Zuhörer bekamen Furcht, als sie erkannten, dass Lüge keinen Platz in der Gemeinde Gottes hat. Krankenheilung unterstützt die Verbreitung des Evangeliums. Krankenheilung wirkte gegen außen und bekräftigte die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes und die Autorität der Apostel, die das, als sie auf dem Weg zur Verkündigung jeweils waren, nebenbei getan haben. Damit wurde die Autorität dieser Apostel gestärkt und die Glaubwürdigkeit des Wortes untermauert. Das Gefängnis konnte die Verbreitung des Evangeliums nicht aufhalten. Die Apostel wurden dadurch sogar bestärkt und freuten sich, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Und das wünsche ich mir auch, dass es mir eine Freude wird, für Christus Schmach zu leiden. Diesem möchte ich mich eher entziehen, dieser Schmach. Aber die Apostel waren bestärkt. Diese Freude nach der Freilassung und die Fortsetzung der Verkündigung des Evangeliums erhöhte ebenfalls die Glaubwürdigkeit. Die Apostel waren glaubwürdig, weil sie trotz Gefängnis weitermachten. Sie sagten, diese Botschaft ist die wahre Botschaft. So sehen wir, dass alle drei Aspekte zusammen zur Förderung des Evangeliums beitrugen. Gerade in der ersten Zeit war dies besonders nötig. Wir können dem Evangelium Glauben schenken. Es ist wahr und aller Annahme wert. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Wahrheit und kein Leben ohne ihn. Der zweite Punkt, wo alle drei Aspekte ineinander kommen, ist die Souveränität Gottes. Gott greift nicht immer sofort ein, er greift auch nicht immer auf die gleiche Art und Weise ein. Gottes Wege mit jedem Glaubenden ist unterschiedlich. Gottes Weg mit jedem Glaubenden ist unterschiedlich. Gott weiß, was er wem, wann und wie zukommen lässt. Einige sind krank oder sterben, weil Gottes Heiligkeit beachtet werden soll. Einige werden gesund, weil Gott seine Macht und seine Gnade kundtun möchte. Einige leiden, einige kommen ins Gefängnis, einige sterben um des Evangeliums willen. Da handelt Gott souverän. Wir können nicht sagen, ich kann nicht sagen, ja, wie geht es da mit der Esther weiter? Wird sie da jemals dieses und dieses Leiden da auf sich nehmen oder wie geschieht es mit mir und so? Das hat ja einmal ein Jünger gefragt, der Petrus, Jesus gefragt, als Jesus ihm gesagt hat, wie sein Weg weitergeht. Da sagte er, ja, wie geht es denn mit diesem da? Da hat er auf den Johannes gezeigt, oder? Und dann hat Jesus gesagt, dass er nicht auf den blicken muss, sondern Jesus hat für ihn diesen Weg. Das geht dich nichts an, was mit diesem passiert. Und das ist für uns auch eine wichtige Lektion. Jeder von uns wird von Gott geführt. Jeder von uns soll sich von Gott führen lassen. Jeder von uns wird in Situationen hineingestellt. Und Gott handelt nicht mit jedem genau gleich. Und das sehen wir ja auch, wenn wir beten, auch für Krankheiten. Die einen werden relativ schnell wiederhergestellt, andere leiden weiter. Wir wissen nicht, bis zu welchem Zeitpunkt oder ob sie dann leiden, bis sie sterben. Da ist Gott souverän und das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Gott lässt sich nicht einschränken und er sagt nicht, ich handle mit jedem genau gleich und zu jedem Zeitpunkt gleich. Gott ist heilig, handelt souverän und wacht über sein Wort. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind dankbar, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir sind dankbar, dass du auch dein Wort bewahrt hast, dass wir es heute lesen dürfen, dass wir heute auch diese Begebenheiten lesen dürfen von dieser Apostelgeschichte, wo wir auch sehen, wie du verschiedenartig gehandelt hast. Und lass uns auch daraus erkennen, dass wir in deinem Plan sind und dass du uns im Auge hast, dass du für jeden Einzelnen von uns auch siehst, wo sein Weg ist, wie lange sein Weg geht und wie sein Weg endet. Und das Schöne ist ja, dass wir alle, die wir an dich gläubig sind, einmal bei dir sein dürfen. Und das macht uns froh und dankbar. Das gibt uns Freude ins Herz, dass wir dich einmal sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht, Herr Jesus Christus. Amen. Sage nochmals den Titel: Gemeinschaft der Gläubigen, besondere Aspekte, Lüge, Krankenheilung, Gefängnis. Wir wollen heute miteinander die Serie über die Apostelgeschichte fortsetzen. Es geht heute um drei besondere Aspekte, die in den Anfängen der Gemeinde Jesu aufkommen: Lüge, Krankenheilung und Gefängnis. Diese fordern heraus. Wie können wir das für heute einordnen und welche Prinzipien können wir auch daraus lernen? Erster Aspekt: Lüge. Hierzu lese ich zuerst die ersten Verse, das ist Kapitel 4, Vers 32 bis 35. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Im Kapitel 2, Vers 44 und 45 steht, dass alle gläubig gewordenen beisammen waren und alles gemeinsam hatten. Einmütigkeit und Fürsorge für Geschwister sind die Voraussetzung dafür. In Vers 32 von Kapitel 4 wird es so ausgedrückt: Sie waren ein Herz und eine Seele. Aufgrund der Anzahl der Gläubigen steht hier nicht mehr, sie waren beisammen, sie waren alle beisammen. Sie hatten aber noch alles gemeinsam. Keiner hatte Mangel. So konnten die Apostel ihre Zeit ganz für die Verbreitung des Evangeliums nutzen. Auch für die heutige Gemeinde gilt Einmütigkeit und Fürsorge füreinander. Wir lesen nun die nächsten Verse 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Josef handelt genau, wie wir in den vorigen Versen gelesen haben. Freiwillig verkauft er seinen Acker und stellt den ganzen Kaufpreis den Gläubigen zur Verfügung. Von diesem Josef, genannt Barnabas, können wir in Kapitel 9, 27, 11, 22, 13, 1 und 1. Korinther 9, 5 und Galater 2, 9 mehr erfahren. Er war in seiner Haltung für Gott brauchbar. Er war aufrichtig und dienstbar. Darum wird er auch noch weiter erwähnt in der Bibel. Wir kommen nun aber zu den Versen, die den Aspekt der Lüge beinhalten. Und zwar die Verse 1 bis 11 vom Kapitel 5. Da steht: Ein Mann aber mit Namen Ananias, mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus, begruben ihn. Es geschah aber nach Verlaufen etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu den Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Kapitel 4, Vers 36 beginnt gleich wie Kapitel 5, Vers 1. Im ersten steht Josef aber, im zweiten ein Mann aber. Beide Begebenheiten haben die gleiche Voraussetzung. Ein Grundstück wird verkauft. Doch wie unterschiedlich ist die Auswirkung auf das Leben der Beteiligten? Was ist passiert? In der zweiten Begebenheit wird ein Teil des Geldes zurückbehalten. Ist dies als solches falsch? Aus den Worten von Petrus können wir schließen, dass Ananias gesagt haben muss, dass er den ganzen Verkaufserlös abliefert. Zudem sagt Vers 9, dass das Ehepaar sich abgesprochen hat. Wir können uns das gut vorstellen, wie es gegangen sein könnte. Ananias wird zu Sapphira gesagt haben: Bisher haben alle alles abgegeben, aber dann haben wir ja nichts mehr für uns. Wenn wir es nicht so machen, also nicht alles abgeben, dann erscheinen wir vielleicht in einem schlechten Licht gegenüber den anderen. Die Geschwister könnten das vielleicht nicht verstehen, dass wir jetzt nicht alles abgeben. Sagen wir doch einfach, dass dies der ganze Kaufpreis ist. Das fällt doch niemanden auf. Niemand weiß, dass wir etwas zurückbehalten haben. Es wusste ja nur der Verkäufer und der Käufer, wie der Kaufpreis war. Da war er nicht offiziell irgendwo eingetragen. Man konnte das nicht nachlesen. Also haben sie gedacht, das weiß niemand. Ist es wirklich niemand? Doch Gott hat es gesehen. Durch den Heiligen Geist hat er es Petrus kundgetan. Im Psalm 101,7 lesen wir: Im Innern meines Hauses soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Und Epheser 4,25 sagt: Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Lüge hat keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Lüge hat keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Vers 3 sagt: Warum hat Satan dein Herz erfüllt? Wir sehen wieder, der Lügenschmied Satan hat zugeschlagen. Wie bei Adam und Eva werden die Herzen von Ananias und Sapphira durch Satan beeinflusst. Einzug der Lüge zu Beginn der Menschheit und Einzug der Lüge zu Beginn der Gemeinde. Die Lüge bei Adam und Eva führte zum Ungehorsam der beiden mit der fatalen Folge der Trennung von Gott und der Sterblichkeit des Menschen. Kann die Lüge wieder ihre Wirkung entfalten? Nein, Gott schiebt einen Riegel. Die Lügen werden entlarvt. 1. Petrus 4,17, da haben wir gehört schon, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Das Gericht fängt beim Haus Gottes an, das heißt bei den Gläubigen. Und das sehen wir hier gerade auch beispielhaft. Es wird nämlich Realität. Sowohl Ananias wie auch Sapphira fallen tot um und sie werden begraben. Es ist Gericht. Die Folge davon ist, große Furcht kommt über die Gemeinde, und gemäß Vers 13 wagten sich verschiedene Menschen nicht, sich der Gemeinde anzuschließen. Auch wir sollten Gottes Gerichte ernst nehmen und Gott Ehrfurcht entgegenbringen, indem wir auf die Gebote Gottes achten und damit Gott mit unserem Leben ehren. Wir können, wenn wir die Begebenheit betrachten, versucht sein zu fragen, warum denn dieses strenge Urteil? Reden wir immer die Wahrheit? Lügen wir denn nicht alle hin und wieder? Es ist doch nicht so schlimm hier. Es geht ja nicht um das Heil, es geht ja nicht um die Anerkennung Jesu Christi als den Heiland. Es geht nur um Materielles. Materielle Güter, das ist doch etwas Irdisches. Warum dieses strenge Urteil? Nein, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, Lüge steht der Wahrheit entgegen. Und Jesus Christus ist die Wahrheit. Und damit wird Lüge zentral. Lüge zerstört Gemeinschaft. Deshalb greift Gott hier ein. Er möchte seine junge, keimende Gemeinde schützen. Er möchte noch nicht, dass die Lüge sich gerade hier schon entfalten kann. Zwei zusätzliche Anmerkungen zu diesem Text. Vers 4 zeigt, es hätte einen anderen Weg ohne Lüge gegeben. Wiewohl die Christen in Kapitel 4, 32 bis 35 alles gemeinsam gehabt haben, so ist dies so gewesen, weil sie freiwillig alles zugunsten der Gemeinschaft abgegeben haben. Sie haben freiwillig alles zugunsten der Gemeinschaft abgegeben. Petrus macht dies deutlich, macht deutlich auch, dass Privatbesitz, also das Zurückbehalten des Teils des Erlöses, an sich nichts Verwerfliches ist. Es wäre Ananias und Sapphira erlaubt gewesen, einen Teil oder sogar das ganze Geld zu behalten. Aber sie haben gesagt, hier ist das ganze Geld. Und das ist Lüge. Und darum hat es auch geheißen, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Lüge. Und sie hätten das gar nicht tun müssen. Aber sie haben sich menschliche andere Überlegungen gemacht, statt den guten Weg zu wählen und auch zu sagen, wir stehen dazu, wir wollen einen Teil behalten, den Rest geben wir. Zweitens sehen wir, dass Sapphira gleichschuldig ist wie Ananias, der die Lüge eingefädelt hat. Als Mittäter können wir die Schuld nicht auf den anderen abschieben. Es gibt keine mildernden Umstände deswegen. Das sehen wir hier ganz eindeutig, klar. Beide haben das gleiche Schicksal erfahren. Beide sind augenblicklich tot umgefallen und starben. Angesichts der sofortigen heftigen Strafe, die die Lügen nach sich gezogen haben, ist es gut nachvollziehbar, dass Furcht auf die Gemeinde gefallen ist. Prüfen wir uns, wie wir es mit der Wahrheit untereinander halten. Ich bin mir sicher, wenn seither immer alle, die eine Unwahrheit oder Lüge verbreitet haben, sofort gestorben wären, wie viel weniger Gläubige gäbe es heute? Wie viel weniger Gemeinden Gottes gäbe es heute, wenn Gott sofort immer eingegriffen hätte? Muss ich mich auch immer überprüfen, wie halte ich es mit der Wahrheit? Bin ich da und dort ungenau oder halte mich an der Wahrheit? Wenn nun aber Gottes Gnade auch in diesem Bereich sich immer wieder an den Gläubigen erzeigt, dass er die Lüge nicht sofort mit dem Tod richtet, so heißt das nicht, dass wir es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen müssen. Das Handeln unseres Gottes ist aber souverän. Er weiß, wann Züchtigung dran ist und wo seine Langmütigkeit noch währen soll. Deshalb sollen wir in Ehrfurcht vor Gott miteinander umgehen, gerade auch in Bezug auf unser Reden untereinander. Wir kommen nun zum zweiten Aspekt, die Krankenheilung. Da lesen wir Verse 12 bis 16. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Trotzdem wurden mehr und mehr solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme und auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Wir sehen also da Krankenheilung. Und wenn wir diese Verse lesen, 12 bis 16, dann müssen wir uns die Verse 12b, den zweiten Teil von 12 bis und mit 14 als Einschub vorstellen. Und der Zusammenhang ist 12a, 15 und 16. Ich lese das vielleicht nochmals. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Also so geht der Text im Zusammenhang. Das Sodass ist eine Auswirkung von den vielen Zeichen und Wundern, die geschehen sind. Und die Verse 12b, 13 und 14 bilden einen Einschub und gehören zusammen. Vers 15 ist die Folgewirkung von Vers 15 ist die Folgewirkung von Vers 12. Anfang. Der Vers 14 und 13, die gehören zusammen. Da steht nämlich, dass keiner wagte, sich ihnen anzuschließen, teils sicherlich wegen des Eingreifens Gottes bei Ananias und Sapphira. Vers 14 macht aber klar, dass sich trotzdem Einzelne der Gemeinde angeschlossen haben, nämlich diejenigen, die gläubig geworden sind. Oder? Wenn wir den ersten Teil lesen, es wagte sich aber keiner anzuschließen, dann könnten wir meinen, da kommt niemand mehr zum Glauben, da schließt sich niemand mehr der Gemeinde an. Aber der zweite Vers 14, da heißt es, trotzdem aber wurden mehr und mehr. Also diese beiden Verse gehören zusammen. Und was auch ist, der 12, zweiter Teil, einmütig in der Säulenhalle Salomos waren sie beisammen. In diesen Säulenhallen haben die Apostel gelehrt, gepredigt. Jetzt wenden wir uns den Versen 12a, 15 und 16 zu der Krankenheilung. Die Apostel haben viele Zeichen und Wunder getan. Die Wirkung blieb nicht aus. Immer mehr Kranke und solche mit unreinen Geistern werden auf die Straßen hinausgetragen, damit sie geheilt würden. Und sie werden geheilt. Im Namen Jesu Christi ist der Gelähmte in Kapitel 2 geheilt worden, und im Namen Jesu Christi werden auch diese geheilt, obwohl das hier nicht speziell steht. Die Kraft des Heiligen Geistes, der die Apostel erfüllte, wirkte teils bereits schon beim alleinigen Vorbeigehen an den Kranken. Alle werden geheilt. Es stellen sich nun einige Fragen. Haben die Apostel dazu eingeladen, die Kranken zu bringen, damit sie geheilt werden, wie es gewisse Gemeinschaften heute zu tun pflegen? Lautet Matthäus 28, 19, geht nun hin und heilt alle Nationen, damit sie Jünger werden? Nein, die Apostel haben von Jesus Christus folgenden Auftrag bekommen, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also Lehre, Wort Gottes weitergeben, war der Auftrag. Und Das ist zu Jüngern machen und nicht das Heilen. Zeichen und Wunder und damit auch die Krankenheilung haben selten zur Umkehr und anschließender Hinwendung der Menschen zu Gott geführt. Ich sage selten, es gibt Fälle. Johannes 12, 37, da lesen wir zum Beispiel, wiewohl Jesus so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Gerne werden die Heilungen der Kranken entgegengenommen. Das wünschen sich alle, auch wir als Christen sind gerne gesund und wenn wir es nicht sind, so möchten wir es sein. Die nicht an Christus gläubigen Leute bringen in unserem Text von überall her ihre kranken Angehörigen und Mitmenschen. Wie steht es aber mit dem Wunsch der Heilung des inneren Menschen? Vers 14 berichtet, dass Leute zum Glauben gekommen sind. Dieser Vers steht aber im Zusammenhang mit der Säulenhalle Salomos und dort wird das Evangelium Gottes verkündigt. Gemäß Kapitel 4, 29 besteht die Hauptaufgabe der Apostel darin, das Evangelium den nicht an Jesus Christus Gläubigen zu verkündigen. Und das haben die Apostel getan. Dadurch sind einige zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Unter diesen haben sich sicherlich auch zuvor körperlich geheilte Menschen befunden. Was hat es dann mit den Krankenheilungen auf sich? Dazu gehen wir zu einer Bibelstelle in Matthäus 4, 23, wo wir von Jesus Christus lesen: Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. In Matthäus 8, 16 wird in Bezug auf Krankenheilung auf die Erfüllung einer Prophetie von Jesaja hingewiesen. Gewisse Wunder, die Jesus getan hat, kann nur Gott tun. Siehe zum Beispiel Johannes 9, 32. Wir sehen, dass Jesus Christus das Evangelium verkündigt hat, begleitet von Krankenheilung. Seine Autorität, seine Gottessohnschaft und die Glaubhaftigkeit seiner Verkündigung sind damit belegt worden, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollten. Auftrag der Apostel ist die Verkündigung des Evangeliums, hier ausgeführt in der Säulenhalle. Und deshalb müssen diese Krankenheilungen ebenfalls als Begleitung zur Verkündigung des Evangeliums an nicht an Christusgläubige verstanden werden. Die Krankenheilung gibt den Aposteln Autorität und untermauert die Glaubwürdigkeit und Echtheit des Evangeliums Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Wunderwirken des Heiligen Geistes ist, wie in unserem Text beschrieben, beschränkte sich auf die Apostel, worunter auch Apostelgeschichte 19,10 fällt, wovon Paulus in Zusammenhang mit Wunderwirkungen berichtet ist, der ja auch zu den Aposteln gezählt wird. Seine Verkündigung ist auch an Nicht-Christusgläubige erfolgt. Also wir sehen, diese Art des Wunderwirkens, wie wir da gelesen haben, da lesen wir nur von den Aposteln. Eine gleiche Art hat natürlich Jesus Christus in seinem Leben gemacht, aber von anderen wird diese Art nicht überliefert im Wort. Ab dem Moment, als die Bibel mit Altem und Neuen Testament fertiggestellt worden ist, brauchte es meines Erachtens diese Art von Zeichen und Wundern und Krankenheilung nicht mehr. Das Wort steht und die Gemeinde Jesu ist etabliert. Ein letztes Wort dazu. Diese Art des Wunderwirkens durch den Heiligen Geist ist meines Erachtens abgeschlossen. Wenn aber diese Art des Wunderwirkens noch immer stattfinden würde, so müsste es immer als Begleiterscheinung zur Verkündigung des Evangeliums an Ungläubige erfolgen. Petrus hat nicht zu Heilungsveranstaltungen eingeladen, sondern zum Hören des Evangeliums. Die Kranken wurden nebenbei geheilt. Die Verkündigung des Evangeliums ist das Anliegen von Petrus und nicht die Krankenheilung. Das heißt aber nicht, dass es heute keine Krankenheilung mehr gibt. Es geht um diese Art der Massenkrankenheilung. Denn auch heute noch wirkt Gott. Er hat heute noch dieselbe Kraft wie damals und handelt souverän. Wann, wo und wie und aus welchem Grund sind Geheimnisse, die wir als Menschen nicht fassen können. Wir haben in unseren Reihen auch schon wundersame Heilungen erlebt, miterleben dürfen. Wir haben aber auch Geschwister, die noch andauernd, anhaltend leiden. Wir können das Geheimnis Gottes nicht ergründen, warum und wieso das dort so ist und das dort so ist. Und da kann ich nur mit Paulus einstimmen, seine Gnade soll uns genügen. Wir kommen zum dritten Aspekt, Gefängnis. Der Hohepriester, also Vers 14 bis 42, der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht hin und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten ins Gefängnis, dass sie vorgeführt würden. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis. Und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber aufgemacht hatten, fanden wir niemand drin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies auch doch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzeslehrer, angesehen bei dem Volk, und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhang. Der ist getötet worden und alle, die mit ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und machte das Volk abfällig sich nach. Auch der kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus den Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es auch von Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat hinweg, voll Freude und gewürdigt worden war, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Der dritte Aspekt ist das Gefängnis. Wir lesen im Vers 17: Und wurden von Eifersucht erfüllt. Grundlage des Handelns der Hohepriester und Sadduzäer war Eifersucht. Es ist nicht so, dass wir auch heute, ist es nicht auch so, dass wir auch heute viel Gegenwind erfahren, wenn wir das Evangelium weitergeben? Eifersucht spielt da wahrscheinlich im Hintergrund auch eine Rolle. Jesu Botschaft macht seine Jünger, das heißt auch uns, sicher, gibt uns eine Sicherheit, dass Menschen, die andere Weltansichten vertreten, eifersüchtig werden können, da sie eine solche Sicherheit, die wir im Herrn haben, nicht haben. Denen fehlt diese Sicherheit und das kann zu Eifersucht führen. Das würden sie ja auch gerne haben. Und darum kann es nicht sein, dass diese so sicher sind, diese Gläubigen da. In unserem Text sind es die geistlichen Führer der Juden, die aus Eifersucht die Aposteln ins Gefängnis werfen. Diese Führer sind vor allem auch neidisch, dass durch das Evangelium das Herz der Menschen angesprochen wird und daraufhin viele den Weg mit Jesus gehen wollen. Es geht um Macht, Ehre und gar nicht um die Botschaft, die die Apostel da verkündigen. Auch wir als Gläubige in Gemeinschaften müssen aufpassen, dass uns die Botschaft im Zentrum steht und nicht Gemeinde in Bezug auf, wir wollen möglichst viele Leute haben. Natürlich ist es schön, wenn wir möglichst viele Geschwister haben, wenn wir möglichst viele Geschwister zusammenkommen. Aber es ist nicht der Machtgedanke, der da spielen soll, sondern der Gedanke an die Botschaft des Evangeliums. Der Auftrag der Apostel in Apostelgeschichte 1,8 ist noch nicht zu Ende. Da haben sie den Auftrag erhalten. Daher öffnet ein Engel die Tür des Gefängnisses. Da müssen wir vorstellen, da ist das Gefängnis geschlossen. Wir haben ja gehört, zwei Wächter davor und abgeschlossen. Und Ein Engel öffnet die Tür, die merken das gar nicht und die kommen raus und verkündigen das Evangelium. Sie reden zum Volk das Evangelium. Das Evangelium soll weiterlaufen. Darum werden sie befreit aus diesem Gefängnis. Es gibt Aufträge an die Menschen, hier an die Apostel, und schaut, dass diese auch wahrnehmen, diesen Auftrag auch wahrnehmen können. Wie wunderbar. Die Beauftragten müssen sich natürlich auch zur Verfügung stellen. Sie mussten dann rausgehen, sie mussten nicht denken, oh, wenn wir da rausgehen, vielleicht schnappen die uns und dann strecken die uns nieder, sondern sie mussten dem Engel Gottes vertrauen, dass sie rausgehen können und in den Tempel und das Wort weitergeben können. Die Beauftragten müssen sich weiter zur Verfügung stellen. Wie gehen die hohen Priester mit der Tatsache um, dass die Apostel nicht mehr im Gefängnis sitzen? Wir müssen uns vorstellen, da kommen, die gehen die Boote, also die hohen Priester haben wir ja gelesen, die haben da den ganzen hohen Rat versammelt, da waren viele Leute zusammen, die wollten da beratschlagen, die wollten da über die Apostel befinden. Sie senden die Diener zum Gefängnis, Gefängnis leer. Gefängnis war leer und zwar vorne bewacht, Türe verschlossen. Es heißt da, dass sie in Verlegenheit waren. Das heißt, sie hielten einen Moment inne, waren verlegen, dachten sich, was sollen wir jetzt tun? Kein Gedanke daran, dass Gott, dass ihr Gott da eingegriffen hat, der Gott der Apostel. Kein Gedanke daran. Zum Glück für sie Entwarnung. Sie sind nicht weg, sie sind ja im Tempel. Da können wir sie schnappen. Sie senden dann auch los, die werden dann geholt und kamen vor den Hohen Rat. Für die Hohen Priester und Sadduzäer war wieder alles in Ordnung. Sie konnten das abhaken, sie mussten nicht mehr überlegen, wieso kamen die überhaupt raus oder nicht. Jetzt standen sie ja vor ihnen. Die Anklage wurde vorgebracht. Verkündigung der Lehre Jesu Christi. Verkündigung des Evangeliums. Gleichzeitig bezichtigten sie die Apostel, dass sie das Blut Christi auf sie bringen wollen, heißt da. Ihr wollt sein Blut auf uns bringen. Wie war es dazu mal? Matthäus 27, 24. Das ungläubige Volk rief, zusammen mit den Führern, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Jetzt würde es konkret werden. Jetzt will man das natürlich nicht mehr. Und was für ein Mittel kann man anwenden, wenn man das nicht mehr will? Kein Evangelium, kein Blut. Das war ihr Motto. Wenn die aufhören mit dem Evangelium verkünden, dann hört das auf, dann können sie das Blut gar nicht über uns bringen. Denn das haben sie damit in Zusammenhang gebracht. Und deshalb mussten die Apostel schweigen. Die Stellungnahme der Apostel vor dem Hohen Rat ist eine Anklage gegen den Hohen Rat. Aber nur deshalb, weil sie sich dem Evangelium nicht öffnen wollen. Resultat, wie bringen wir sie um? Gott greift ein. Wieso greift er ein jetzt hier? Weil der Auftrag der Apostel, den jeder Einzelne erhalten hat, noch nicht fertig war. Für sie war er jetzt im Moment noch nicht erledigt. Und Gott greift ein durch Gamaliel. Dieser gibt einen Rat, den man immer wieder auch hört: Lass die Zeit spielen und dann wächst alles drüber und die gehen dann wieder weg. Oder? Wir haben das schon mehrmals erlebt, da waren Gruppierungen, die sind gekommen, sind gewesen und die sind wieder weggegangen, die sind wieder verschwunden. Machen wir doch das gleich hier, machen wir unsere Finger nur nicht schmutzig. Das war der Ratschlag von Gamaliel. Und alle, die da im Rat waren, dachten, ja gut, das ist eine gute Idee, stimmt, der ist gekommen, der hat so viele Anhänger, alles ist wieder verschwunden und die haben momentan vielleicht ein bisschen mehr, aber die werden auch wieder verschwinden. Da müssen wir wirklich unsere Hände nicht schmutzig machen. Aber trotzdem ist es so, dass sie nicht einfach gehen lassen, sondern noch am Schluss noch ein paar Schläge verpassen. Die Apostel aber, heißt im Vers 29, gehorchen Gott mehr als den Menschen. Obwohl sie leiden müssen, obwohl sie auch gerade jetzt wieder geschlagen wurden, verkündigen sie weiter die gute Botschaft von Jesus Christus. Also wir sollen uns auch nicht entmutigen lassen, wenn wir vielleicht da und dort Einschränkungen erleben, vielleicht ein Lächeln erfahren. Gott ist stärker, seine Botschaft trägt uns durch. Gefängnis, sehen wir hier, kann das Evangelium nicht stoppen. Es gibt noch weitere Beispiele im Neuen Testament, wo Menschen um des Glaubens willen eingesperrt worden sind. Einige Male ging es wie hier, dass sie freigekommen sind, zum Beispiel Apostelgeschichte 16, 20 bis 27. Andere Male hat das Gefängnis auch den Tod bedeutet und große Leiden. Zum Beispiel Apostelgeschichte 22, 4, Apostelgeschichte 22, 19. In Hebräerbrief lesen wir auch etwas, Hebräer 11, 36, 37. Da sehen wir, dass es nicht so gut ausgegangen ist wie hier. Also wir können nicht erwarten, Gott greift immer ein und das Gefängnis wird geöffnet und die Gläubigen kommen heraus. Hier kommen sie heraus, weil der Plan Gottes mit diesen Aposteln noch nicht zu Ende war. Darum sind sie rausgekommen. Gemäß Offenbarung 2,10 gibt es noch das Gefängnis als Mittel zur Erprobung des Gläubigen. Das erwähne ich einfach am Rande. Also Gott erprobt auch gewisse Gläubige, indem dass er sie ins Gefängnis stecken lässt, um zu schauen, wie das mit dem Glauben aussieht und dass Menschen den Glauben dieser Gläubigen auch dann sehen, wie die da sich verhalten. Gott führt individuell jeden Gläubigen so, wie er es möchte. Gefängnis Freiheit, Gefängnis Tod, kein Gefängnis. Und auch hier lassen wir uns an seiner Gnade genügen. Nun noch zusammenfassend, was haben diese drei Aspekte, Lüge, Krankenheilung und Gefängnis, gemeinsam? Ich habe da zwei Punkte rausgeschält. Erster Punkt, Glaubwürdigkeit und Förderung des Evangeliums. Das Christentum stand ganz im Anfang und musste zuerst richtig Fuß fassen. Die Glaubwürdigkeit des Evangeliums musste gestärkt werden. Lüge steht der Glaubwürdigkeit entgegen und musste im Keim erstickt werden. Die Zuhörer bekamen Furcht als sie erkannten, dass Lüge keinen Platz in der Gemeinde Gottes hat. Krankenheilung unterstützt die Verbreitung des Evangeliums. Krankenheilung wirkte gegen außen und bekräftigte die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes und die Autorität der Apostel, die das, als sie auf dem Weg zur Verkündigung jeweils waren, nebenbei getan haben. Damit wurde die Autorität dieser Apostel gestärkt und die Glaubwürdigkeit des Wortes untermauert. Das Gefängnis konnte die Verbreitung des Evangeliums nicht aufhalten. Die Apostel wurden dadurch sogar bestärkt und freuten sich, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Und das wünsche ich mir auch, dass es mir eine Freude wird, für Christus Schmach zu leiden. Diesem möchte ich mich eher entziehen, dieser Schmach. Aber die Apostel waren bestärkt. Diese Freude nach der Freilassung und die Fortsetzung der Verkündigung des Evangeliums erhöhte ebenfalls die Glaubwürdigkeit. Die Apostel waren glaubwürdig, weil sie trotz Gefängnis weitermachten. Sie sagten, diese Botschaft ist die wahre Botschaft. So sehen wir, dass alle drei Aspekte zusammen zur Förderung des Evangeliums beitrugen. Gerade in der ersten Zeit war dies besonders nötig. Wir können dem Evangelium Glauben schenken. Es ist wahr und aller Annahme wert. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Wahrheit und kein Leben ohne ihn. Der zweite Punkt, wo alle drei Aspekte ineinander kommen, ist die Souveränität Gottes. Gott greift nicht immer sofort ein, er greift auch nicht immer auf die gleiche Art und Weise ein. Gottes Wege mit jedem Glaubenden ist unterschiedlich. Gottes Weg mit jedem Glaubenden ist unterschiedlich. Gott weiß, was er wem, wann und wie zukommen lässt. Einige sind krank oder sterben, weil Gottes Heiligkeit beachtet werden soll. Einige werden gesund, weil Gott seine Macht und seine Gnade kundtun möchte. Einige leiden, einige kommen ins Gefängnis, einige sterben um des Evangeliums willen. Da handelt Gott souverän. Ich kann nicht sagen, ja, wie geht es da mit der Esther weiter? Wird sie da jemals dieses und dieses Leiden da auf sich nehmen oder wie geschieht es mit mir und so? Das hat ja einmal ein Jünger gefragt, der Petrus, Jesus gefragt, Jesus ihm gesagt hat, wie sein Weg weitergeht, da sagte er, ja, wie geht es denn mit diesem da? Da hat er auf den Johannes gezeigt, oder? Und dann hat Jesus gesagt, dass er nicht auf den blicken muss, sondern Jesus hat für ihn diesen Weg. Das geht dich nichts an, was mit diesem passiert. Und das ist für uns auch eine wichtige Lektion. Jeder von uns wird von Gott geführt. Jeder von uns soll sich von Gott führen lassen. Jeder von uns wird in Situationen hineingestellt. Und Gott handelt nicht mit jedem genau gleich. Und das sehen wir ja auch, wenn wir beten, auch für Krankheiten. Die einen werden relativ schnell wiederhergestellt, andere leiden weiter. Wir wissen nicht, bis zu welchem Zeitpunkt oder ob sie dann leiden, bis sie sterben. Da ist Gott souverän und das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Gott lässt sich nicht einschränken und er sagt nicht, ich handle mit jedem genau gleich und zu jedem Zeitpunkt gleich. Gott ist heilig, handelt souverän und wacht über sein Wort. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind dankbar, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir sind dankbar, dass du auch dein Wort bewahrt hast, dass wir es heute lesen dürfen, dass wir heute auch diese Begebenheiten lesen dürfen von dieser Apostelgeschichte, wo wir auch sehen, wie du verschiedenartig gehandelt hast. Und lass uns auch daraus erkennen, dass wir in deinem Plan sind und dass du uns im Auge hast, dass du für jeden Einzelnen von uns auch siehst, wo sein Weg ist, wie lange sein Weg geht und wie sein Weg endet. Und das Schöne ist ja, dass wir alle, die wir an dich gläubig sind, einmal bei dir sein dürfen. Und das macht uns froh und dankbar. Das gibt uns Freude ins Herz, dass wir dich einmal sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht, Herr Jesus Christus. Amen.